Lost and Found. Found and Lost and Lost Found.
Hallo und willkommen zur Juni-Ausgabe von Lost and Found hier auf der 95.8 bei Radio Z. In der ersten Stunde Lost and Found sind wir zu Gast auf dem internationalen Filmwochenende in Würzburg bei einem Filmemacher aus der Region und auf der Buchmesse in Leipzig. Es erwarten euch spannende Interviews mit ein klitzeklein wenig Musik zwischendurch. In der zweiten Stunde bleiben wir dann kurz auf der Leipziger Buchmesse, bevor es nochmal auf die Village, die Whisky- und Rummesse in Nürnberg geht. Da erwarten euch die letzten Interviews, die, wie es in Lost and Found so üblich ist, gefunden wurden. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören, für euch am Mikrofon und Technik Chris. Vom 26. bis zum 29. Januar fand das 49. internationale Filmwochenende in Würzburg statt. Einer der Filme trug den schönen Titel June Zero, eine Koproduktion zwischen den USA und Israel. Zwei Leute aus dem Filmteam zu June Zero waren in Würzburg zu Gast. Das Interview erwartet euch im englischen Original.
I'm Noah Friedman and I did the research for the movie June Zero.
And I'm an
associate producer.
And I am Tom Choval, and I am the co-author of the film.
So, first, when did the name come up? June Zero? Why June Zero?
It wasn't the actual name that they wanted for the movie. It changed. June Zero is actually the date that they gave on the newspaper at the day that...
Of the execution,
yes.
And when did you decide to name the movie like this?
Well, originally it was titled, like the working title was The Oven. But I think also for PR stuff, and also because it's not just about the oven, it's about a point in time in the Israeli society. We decided that June Zero is maybe a better name because it implies something about the moment that history has been made, because this is actually the date that every newspaper was given or published of the execution, because they didn't want to make this day something of memorable or something that people will cherish or get glorified. So and also they didn't, for security reason, they didn't want anybody to know when it's going to happen. So that was the date that they picked, and we thought that it kind of like tells the story of this film about history and being part of history and all that aspects that are very strong in the film.
We follow some different paths to the execution and to the oven, around the oven. It's not a children movie, even if there are children in it, so it's an adult movie, at least I think so. What, how would you describe the movie, for which audience it is?
I think it's a film for everybody in a way. I mean, we wanted everybody to see it. This is also why there is three characters in three different age groups. And yes, it starts like some kind of growing up film or a kid's finding himself and what he's good at. But of course, the subject matter is so dark and serious that it's kind of like connect, but also in a way interrupt each other. And I think this is the electricity and that creates the special tone of the film.
So it's very interesting to follow these different stories which lead together and many points, and also to give your figures the chance to talk about their experiences. And this is very important. How long did it take to write it, the writing process alone?
The writing was, it was around, I think, a year and a half. We had before that... I think also a year of research, and then another year, a year and a half of writing the script, and so something like 2.5 years.
You didn't have to invent the story completely, but you puzzled a lot of it out because you were talking to people from the time and you tried to find out what happened around it. How much is fiction and how much is real?
I don't know. I think that 98% is real.
Most of it is real, but sometimes we had to stretch out some stuff or kind of like make it more cinematic than it was in real life. But the basic core of every story and everything you see on the film is very accurate to what happened. The whole execution, what you see at the end of like taking him and cremating him, all of that, actually we were basing it on protocols of the execution that we had. So it was kind of like scripted for us in a lot of ways. It's very realistically and very accurate to what was written in the protocols.
Are these protocols public or?
Yeah, they're public. Yeah.
What's your interest in the story when you started? Did you say, "Oh yes, I want to do this about the execution of Eichmann," or was there another point? I want to do it about the oven and the people who made it, or something completely different at the starting point?
I think the starting point for Jake, the director, was the oven. No, about the building of the oven. He wanted to know what was the process, who was building it, and how was it with the laws and the Jews in Israel that was doing a cremation and for the first time. Was it legal? How did they react to it? So this was the starting point.
Yeah, and then we find out the research gave us so many stories, and this is where the point that I came in, and I felt together with Jake that we need to tell a more broader story. The characters had so many angles and so many interesting stuff that were concerning Israeli society at that time. And for me, as a filmmaker who lives in Israel and creates in Israel, it was very challenging. And I think in that aspect, made me really want to do it. Like, made my motivation very, very high, because you don't get to see a lot of Israeli films concerning the Holocaust on that aspect, dealing with these elements. So for me, it was an invitation to kind of like try to convey these stories.
What was the hardest part as a producer?
For me, it was hard because I was pregnant during the shooting and I was there every day, but I didn't let anyone know that I'm pregnant. And it was hard physically. No, it wasn't easy, but it's like every other production, you know. But it was a bit harder because it was during the pandemic, so lots of stuff was, places were closed or it was hard to get there. Or people got sick, so we had to shut down the production for some time and then come back, and so everything took much longer, I think. But it was difficult. Everything was difficult as a regular production. Nothing for me was my pregnancy during that.
Yeah, well, it was very complex in a lot of ways, and to try to find places in Israel that will look like the 60s, it's very hard, and because everything was closed and there was nobody to talk to, so there was like it became a problem, and we had to stop the shoot, then begin again and reassemble all the time, and the period of shooting became longer than we expected. It was supposed to be a month and a half, but it became almost 3 months or even 4 months of shooting. So there was a lot of endeavors that we had to go through. And as I said in the Q&A in the theater, sometimes I feel it's a miracle the film actually exists, because there were so many problems And every one of those problems could have shut the film completely. And somehow, by, I don't know, act of mercy from the gods of cinema, they let us continue and finish the film.
What about the director? Have you been at the set all the time, or only the writing? Or
no, I was in the writing. On the set, I was one or two times, and then I got COVID, so I was most of the time trying to get out of COVID. But I was very involved in the writing process, of course, but then also in the shoot, I was very involved, but I was not on set the whole time. Yeah.
Did you enjoy it?
Yes, of course. It was a life-changing experience to work with Jake, who is a brilliant director, and we're very connected also about our taste in cinema and how we see cinema. So it was like meeting a twin soul in a way. So it was very great. And also, I met my wife at that production, so it can't be more life-changing than that, you know. So I'm very happy about that.
Yeah, I loved it. It was a life-changing experience for me also. I got to learn so much from it, from the research until the point that I got to be an associate producer, and I worked with Jake on set like every day. I came to the set and worked with him on he directed, of course, but he was consulting with me, and I was speaking in Hebrew and he was in English, and we were working together on it. So it was really, really nice experience.
There was an interesting point you told us in the theater, that originally the movie should have been shot in the US. No. What happened?
Well, when we got deeper into the writing process, it became clear that there is a lot of Israeli nuances in this film, and I felt it strange that there will be American actors portraying Israelis or Arabs or I don't know what and talking English. It felt to me like cinema has passed this kind of like of this notion. I mean, and now audience could actually see a film in Hebrew and still get connected to it, and then we will get it more authentic and more close to what was there in the beginning. So Jake was agreeing with me completely, but he was afraid because he doesn't speak the language and how he would direct in that language. But the moment we understood that, and we got to know the characters so well, and we got to understand the script so well, he said, let's do it. I mean, there is no other way. It has to be in Israel and in Hebrew. So it was a challenge, and we needed to convince the financiers that it's the right move. And I think it is. I think it gives the film the authenticity and the quality of truth that he needed.
Can you talk a little bit about the casting process? Have you been involved, or did you have some actors in mind when you wrote the script as well?
Yeah, some we did think of them. Actually, one of the actors, the one who played Amzalek, the cop, there was supposed to be another actor, and he got COVID, and he was replaced at the last moment with Yoav Levy, the actor who played Amzalek, and it was great because there was nobody else in Israel who could do this better than him. So it was, another touch of the gods of cinema telling us.
It was like 12 hours before the first day of shooting, the main actor said that he got COVID. Then the switch was so fast, and he got to the part like really fast and did an amazing job. No one could do it better than him. I'm so glad that this mistake happened.
they looked a lot for the kid, and when we saw the audition of the kid, this kid, it was very clear that he needs to do it. He was, I don't know, he was, you're like, he was born for this. Yeah. And and him and Jake were very got very close, and I think he's giving a lot of emotional depth to the film with his performance, the kid.
What's going to happen with the movie? Where is it going next? Is it going to be in cinemas around Europe?
Yes, it's going to be screened in. It's going to go out commercially in Israel and in the U.S. in May, and from there on, I think it's going to be in France and Germany, and maybe some other territories, hopefully.
Bisher hat der Film June Zero noch keinen festen Starttermin hier in Deutschland und er ist weiterhin auf Festivals unterwegs. Ich lasse mich mal überraschen, wo er landet.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Ich meine, wieso?
Weil Radio Z von euch, für euch und mit euch lebt.
Und wozu ist das gut? Was habe ich davon?
Du unterstützt das freie Radio in Bayern.
Mann, ist das schön, frei zu sein.
Du kannst über Belange von Radio Z mitentscheiden. Du kannst Gästelistenplätze für viele Veranstaltungen gewinnen.
Oh, wow.
Warum macht Radio Z keine Werbung?
Das will ich dir sagen.
Das sind die falschen Freunde. Wir werden versuchen, dich zu kaufen.
Was macht eigentlich Z so besonders?
Der macht alles anders als die anderen.
Werde Mitglied bei Radio Z.
Wie soll das gehen?
Ganz einfach anrufen. 4500633.
Man hat mir gesagt, dass meine Krankenkasse das nicht abdecken würde und dass es sowieso nicht nötig wäre.
Schwachsinn.
Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Bist du bereit?
Ja.
Radio Z rettet auch dich.
Ihr habt mich gerettet. Ihr seid mein Retter.
Danke.
Ich bin gerade im Filmhaus-Café im K4 unterwegs und spreche mit Filmemacher Götz Graupner. Götz, grüße dich.
Hallo, grüß dich, Chris.
Wir haben uns das letzte Mal vor mittlerweile schon einigen Monaten hier gesehen. Da hatte nämlich dein Film Die Grenzgängerin die Premiere für die Crew. Das war das erste Mal, dass die fertige Fassung des Films gezeigt werden konnte. Wenn du ganz kurz zurückblickst, wie war es für dich, vor der Crew den Film zeigen zu können und wie ist er denn bei den Leuten angekommen?
Also ich war erstmal unheimlich froh und stolz, dass ich diesen Film, so schwierig der auch war, die Herstellung, dass der zu Ende gekommen ist, dass ich den geschafft habe, zu Ende zu bringen und den Leuten, die ja lange drauf gewartet haben, den zu zeigen. Und die Reaktion, also das, was ich gehört habe, war fast durchgehend positiv. Wir waren sehr begeistert, die Leute, die da mitgewirkt haben.
Es ist ein Film, der über Mittelfranken verteilt spielt, auch in Oberfranken spielt, denn er geht bis an die Grenze, und also die alte Grenze und darüber hinaus, und beschäftigt sich auch mit diesem Thema Lost Places, also verlorene Orte. Es war eine lange Recherchearbeit auch im Vorfeld nötig, dass ihr die Drehorte gefunden habt. Wenn du ganz weit zurückblickst, wie lange hat das denn gedauert, bis ihr gesagt habt, okay, das ist ein guter Drehort oder das? Weil es gibt ja wirklich auch faszinierende Orte in dem Film, wo ihr gedreht habt, in Gebäuden, die quasi noch so restemäßig vorhanden sind etc.
Gut, wenn ich jetzt zurückblicke, ja, es war eine monatelange Recherche, also genau kann ich es jetzt nicht mehr sagen. Ich schätze mal 4-5 Monate bin ich alleine oder mit Leuten von der Crew sind wir durch ganz Mittelfranken und Teile Oberfrankens gereist, um eben solche verlassene, kaputte Häuser zu finden. Ein Ensemble hatte ich hier gefunden in Nürnberg, das existiert nicht mehr. Das war in der Bucherstraße in der Nähe von dem Burger King. Vielleicht weiß der eine oder andere, kann er sich noch daran erinnern. Das waren so 3-4 kaputte Häuser. Wenn man die in den richtigen Winkel gefilmt hat, dann sah das aus wie ein komplett verlassenes Dorf. Inzwischen steht da irgendein Autohaus. Welche Marke, weiß ich nicht. Ja. Was fast von Anfang an klar war, dass wir in Mödlareuth an der Grenze drehen, da wo noch dieses Mauermuseum steht. Das haben wir unbedingt einbauen müssen. Kommt ja auch im Film eine sehr markante Szene vor. Ich hatte natürlich auch Schwierigkeiten, weil wir haben Orte gefunden, die wirklich interessant waren. Und da ich irgendwie rechtlich nicht anecken wollte, habe ich immer versucht, die Besitzer rauszufinden. Es gab einige Orte, die wirklich interessant waren, so verlassene Bauernhöfe, wo die Leute sich geweigert haben zu drehen. manchmal sogar, nachdem die gefragt haben, um was es denn im Film ging. Und irgendwie hat ihnen der Inhalt nicht gefallen.
Da sind wir schon beim Inhalt. Das ist ja eine Geschichte, wo es um die eigene Vergangenheit geht. Die Hauptdarstellerin möchte also etwas über ihre Vergangenheit rausfinden. Und das eigentlich auch recht spät in ihrem Leben, weil sie plötzlich neue Anhaltspunkte bekommt.
Das ist richtig, ja. Also die Sibylle, die, wie gesagt, die Hauptprotagonistin, ist als Findelkind in einem Waisenhaus mal abgegeben worden. Das heißt, es fehlt jede Spur von ihrem eigentlichen Ursprung, von ihren Eltern, wo sie herkommt. Das ist natürlich so ein, sagen wir mal, so ein Dilemma, was viele Leute auch teilen, die nicht wissen, wer ihre Eltern sind und die das gerne eruieren wollen. Und das ergeht eben der Hauptdarstellerin auch. Und die hat schon, sagen wir mal, ab einem gewissen Alter, das wird im Film jetzt nicht definiert, interessiert sie sich halt für ihre Herkunft. Und diese Suche nach ihrem Ursprung gestaltet sich sehr schwer. Und die gibt dann zwei Hinweise, das ist praktisch so, sagen wir mal, der Plotpoint 1. Diese zwei Hinweise, die wahrscheinlich zu ihrem Ursprung einen Weg führen. Und das eine ist halt, dass sie vom Roten Kreuz einen Hinweis bekommt, dass sie wahrscheinlich aus einem Grenzdorf, das noch vor Mauerbau platt gemacht worden ist von der NVA. Und der zweite Hinweis der Kick, den sie dann bekommt, um die Suche zu starten, ist, dass sie ein Buch über Wüstungen, Lost Places oder Wüstungen zu werden, verlassene Dörfer oder Orte genannt, ein Buch findet über Wüstungen in Franken. Und das wird ihr kurze Zeit später geklaut, unter ominösen Umständen. Und da sieht sie halt irgendwie ein Weg, sie muss das selber machen, ein besseres Buch, steht unter Druck, sie ist Autorin, muss irgendein neues Sachbuch rausbringen und nimmt diesen Hinweis dankbar an und versucht diese Suche nach ihren Eltern mit Herstellung ihres Buchs zu verbinden. Und das führt sie halt durch Mittelfranken, Oberfranken bis eben nach Müllereuth.
Und dann gibt es noch diese zweite Ebene im Film, die ein bisschen später etwas deutlicher wird. Und das ist diese mystische oder so ein bisschen Fantasy-Ebene, die da ist, die an manchen Stellen fast so ein bisschen in Richtung Horror geht.
Ja, Horror. Ich bezeichne ihn eher als Mystery-Road-Thriller. Aber es geht Richtung Horror, könnte man so sagen, obwohl man ja eigentlich nicht sieht, um was es genau geht. Es wird halt nur, sagen wir mal, in der Metaebene erklärt oder verbal erklärt. Es gibt einen Grund, ich will jetzt nicht den Film spoilern, es gibt einen Grund, warum dieses Dorf vernichtet worden ist. Und Sibylle leidet schon seit frühester Kindheit unter immer wiederkehrenden Albträumen, die sie nicht richtig deuten kann. Und je näher sie der Grenze kommt oder, sagen wir mal, ihren Ursprung, umso deutlicher werden ihre, sagen wir mal, Albträume, Trancezustände. Zum Schluss ist halt eine schreckliche Wahrheit da, was da mit ihr passiert ist, was ihre Eltern waren und so weiter.
Ich war einmal bei Erlangen an dem Drehort am Dexendorfer Weiher. Da habt ihr in einer Gaststätte gedreht und da wart ihr mittendrin in den Dreharbeiten und dann hat sich aber alles ein bisschen verzögert. Es hat dann tatsächlich diesen Zeitraum von 10 Jahren gebraucht, bis der Film jetzt fertiggestellt wurde. Ich nehme an, es gab nicht nur einen Grund dafür.
Nein, sagen wir mal so, es gibt vielleicht 3 Hauptgründe. Der eine ist, dass die zweite Hauptdarstellerin zwischendurch schwanger geworden ist. Ob das geplant war oder nicht, weiß ich nicht, ne? Dann konnten wir nur aus bestimmten Gründen an Wochenenden drehen. Es ist ein Low-Budget-Film. Viele Leute vor und hinter der Kamera konnten nur am Wochenende. Und das zu koordinieren war sehr schwer. Und der dritte Grund war halt Corona. Weil der Cutter und ich, wir konnten dann 2 Jahre nicht schneiden. Und wir hatten unheimlich viel Filmmaterial, das zu sichten, zu schneiden, Color Grading zu machen, das Special Effect zu machen. Es gab nur einen Mann, der das machen konnte für mich. Das hat also die Zeit gebraucht.
Es war auch eine sehr aufwendige Zeit, in der ihr gedreht habt. Ich glaube, ihr habt zwischendurch auch mal sozusagen das Format gewechselt, oder? Das Digitale, es war nicht immer alles gleich, was die Kameras anging. Und es gab auch verschiedenes Material, das ihr zusammenbringen musstet. Es gab Drohnenaufnahmen auch aus der Luft, was damals auch noch was sehr Besonderes war.
Ja, das ist richtig. Die Drohnenaufnahmen waren damals ganz neu. Da war ich damals sehr stolz, dass das, der Christian Schwarz das für mich gemacht hat. Ja, ist tatsächlich so, wir hatten verschiedene Formate, weil diese lange, sagen wir mal, diese fast 18-monatigen Zeitraum, wo wir gedreht haben, konnte nicht jeder Kameramann mehr verfügbar sein an den Wochenenden. Und ich hatte wirklich 10 verschiedene Kameraleute mit 8 verschiedenen Formaten zu koordinieren. Dann gab es noch ein zweites Problem. Es waren ursprünglich 3 Cutter in Planung, dass die den Film fertigstellen. Und da wurde ein Editor-Programm ausgewählt, das es möglich macht, das irgendwie im Internet zu verbinden. Ich bin jetzt kein Fachmann für diese Sache. Das hat alles der Sven Schader gemacht, mein Cutter. Der hat das koordiniert. Nur hat sich herausgestellt, dass dieses Schnittprogramm nicht sehr professionell war und nicht für Color Grading, es war einfach nicht brauchbar. Und nachdem die zwei anderen Cutter abgesprungen sind und Special Effects Mann, war nur noch Sven übrig und der hat irgendwann entschlossen zu sagen, ich muss das Ganze in ein anderes Programm transferieren und das hat viel Zeit gekostet. Wir haben viele Szenen nicht mehr erkannt und die Musik, die wir damals schon eingespielt haben, es hat nicht funktioniert. Wir haben den Film praktisch wieder neu das Schneiden angefangen.
Hast du zwischendurch mal gesagt, ich gebe es jetzt auf?
Nein, eigentlich war das nie der Fall. Ich habe schon gewusst, dass ich den Film zu Ende schaffe, zu Ende bringen will. Das war irgendwie latent immer verborgen, dass ich das schaffe. Zumal ja viele Kritiker gesagt haben, dass ich halt mit einem Langfilm hier mit fast keinem Budget, dass ich das nie schaffen werde. Das war vielleicht auch so eine kleine Antriebsfeder. Und es ist ja auch letztendlich den Cutter, den Sven Schader zu verdanken, dass er immer wieder mit mir das weiter mich ermutigt hat, und es weiterzumachen. Aber ich wollte den Film schon immer zu Ende machen. Es war ja schließlich unheimlich viel Material gedreht worden. Es waren viele Leute involviert, vorne und hinter Kamera. Das waren ungefähr 70 Leute, waren im Endeffekt beteiligt an dem Film. Noch ein paar Daten. Es waren 52 Drehtage an 30 verschiedenen Orten.
Wow.
Ja.
Und wenn du jetzt drauf zurückblickst, wie siehst du es jetzt? Würdest du sagen, okay, es hat funktioniert, ich mache wieder so ein?
Ja, es ist richtig. Ich habe unheimlich viel gelernt, da ich ja auch alleine die Produktion gemacht habe. Ich war ja nicht nur Drehbuchautor und Regisseur, sondern ich war auch verantwortlich für die Produktion. Ich war eigentlich zum größten Teil Location Manager, Aufnahmeleiter, alles in einer Person. Ich habe damit unheimlich viel gelernt. Ich weiß, wo man die Hebel ansetzen muss, wenn man eine Drehgenehmigung braucht oder so. Ich kann mit Sponsoren arbeiten und das habe ich unheimlich viel gelernt. Nur ich würde nicht mehr unter diesen Umständen so einen Film machen. Ich habe mich auch ganz anders vernetzt. Ich kenne jetzt Leute, die sowas wirklich durchhalten. Und ich würde das auch ganz anders aufziehen. Ich würde so einen Dreh, wie das üblich ist, in einem Stück machen, wenn ich einen Langfilm wieder mal machen würde. Das heißt, 30, je nachdem, 30, 40 Tage in einem Stück zu machen. Und würde auch die Leute da versuchen, die auch Zeit haben, die es ja auch gibt inzwischen, die ich kenne. Nur als nächstes habe ich erstmal 3 andere Projekte in Planung. Das erste ist ein Musikvideo für meine Band Primal Impact. Das ist eine Heavy Rock, Heavy Metal Band aus Beiersdorf. Dafür haben wir auch Unterstützung vom Filmbüro Franken bekommen. Für einen Song von uns, den wir zusammen mit Alcotronic eingespielt haben, mit Gary Schuster. Und da drehen wir eine urfränkischen Kneipe. Und über den Inhalt werde ich zu späteren Zeitpunkt mal genaues sagen. Das zweite Projekt ist, ich habe noch Förderung bekommen für einen Science-Fiction-Kurzfilm. Da suche ich noch dringend einen Spezialisten für Cinema 4D, der mir eine Raumschiff-Inneneinrichtung bauen kann. Und dann gibt es ferner wirklich einen Langfilm, der ist noch in Planung. Arbeitstitel ist Bohnen und Kleidermann, 2 Senioren auf Abwägen. Das ist so eine Anlehnung an Bonnie und Clyde, spielt natürlich in Deutschland in der heutigen Zeit. die gezwungen werden, die werden aus ihrem Altersheim rausgeschmissen. Da habe ich eine tatsächliche Begebenheit als Vorlage. Es wurde vor kurzem in einem Altersheim in Unterfranken, wurden in einer Nacht- und Nebelaktion alle Insassen, alle Senioren mit Bussen rausgekarrt, ohne Vorankündigung, weil dieses Altersheim pleite gemacht worden ist. Gemacht worden ist, klingt jetzt komisch, aber tatsächlich hat der Betreiber, ich möchte den Namen jetzt hier nicht nennen, den mit Absicht an die Wand gefahren, um irgendwelche Gelder rauszukriegen. Ich blicke da nicht ganz durch bei den Dingen, aber das habe ich so als, sagen wir mal, als Initiation für diesen Film hergenommen, wo zwei Insassen eben mit anderen eben in der Nacht- und Nebelaktion aus einem Altersheim rausgeschmissen werden und die schließlich auf der Straße landen. Und denen fällt nichts Besseres ein, als Banküberfälle zu machen. Mehr möchte ich jetzt dazu noch nicht sagen.
Geld, wichtiger Punkt. Du hast jetzt schon Förderungen erwähnt. Es gab tatsächlich für die Grenzgängerin ganz am Anfang, als das Drehbuch als Idee da war, eine Förderung vom Filmbüro Franken. Wie wichtig ist denn so eine Förderung?
Also Geld allgemein oder Förderung ist, wie jeder Filmemacher weiß, sagen wir mal das A und O. Du musst ja zumindest irgendwelche Leute am Set was bieten. Es ist kein Witz, es hebt einfach die Stimmung, die Laune, die Arbeitsmoral, wenn du eine gute Verpflegung hast. Dafür darfst du halt nicht zu arg sparen. Und wie gesagt, bei meinem Film zum Beispiel sind viele Drehorte, die weit auseinander waren, in Mittel- und Oberfranken. Du musst irgendwie die Leute dahin karren und keiner macht es freiwillig, fährt da Benzin oder mit dem Zug hin. Das muss alles bezahlt werden. Man braucht auch Geld für eventuelle Mieten von irgendwelchen Location, Energiekosten. Du musst das eine oder andere Equipment ausleihen. Und da ist Geld unheimlich wichtig und beziehungsweise Förderung.
Und ist da das Filmbüro Franken die Anlaufstelle in der Region?
Ja, ich würde mal sagen, es ist mit einer Anlaufstation in der Region. Dann in Sachen Film wird es dann schon schwierig, weil andere Städte haben nicht diese Art von Filmförderung. Die haben eine Kulturförderung, manche Städte hier in Franken, die nicht explizit auf Film aus sind. Viele wollen da eher irgendwelche Festivals machen oder irgendwelche anderen kulturellen Veranstaltungen, die eigentlich nichts mit Film zu tun haben. Das ist so meine Erfahrung. Falls sich das geändert hat, möge sich diese Institution bei mir gerne melden.
Als du angefangen hast, diesen Film zu machen, Die Grenzgängerin, du hast es schon gesagt, da gab es von außen Leute, die gesagt haben, das schaffst du nie. Ist das heute anders? Gibt es heute in Mittelfranken Leute, die sagen, wir probieren das auch, wir machen einen Langfilm independent?
So viel ich das mitbekommen habe, ist das wirklich tatsächlich jetzt schon geschehen. Ich glaube, Maschinenblut, ich kenne leider die Leute nicht, die das gemacht haben. Das muss auch ein Langfilm sein, 100 Minuten, wenn ich mich, ich habe das nur mal kurz durchgelesen. Es scheint Schule zu machen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass die Leute von diesen Filmen wahrscheinlich nicht mich als Vorbild genommen haben. Die haben das einfach von sich aus gemacht, vermute ich jetzt mal.
Aber hast du so einen Überblick über die Szene? Gibt es jetzt da mehr Leute?
Ich würde sagen, ja, die letzten 10 Jahre gibt es auf jeden Fall, haben sich die Gruppen oder die Leute vermehrt, die Filme machen. Nur Langfilme glaube ich eher nicht, das sind dann eher die Ausnahmen. Aber es gibt mehr als vor 10 Jahren Leute, die Filme machen auf einem ziemlich hohen Niveau.
Und jetzt kommen wir zur nächsten Filmaufführung. Der Film läuft im Juni hier im Filmhaus im K4. Erzähl doch ein bisschen was dazu, was ist geplant? Denn es ist, glaube ich, dann erst die dritte offizielle Aufführung des Films.
Es ist richtig, das ist die dritte Aufführung offizielle. Die ist am 14. Juni, Mittwoch, 14. Juni, 20 Uhr im Kom-Kino im Rahmen von Gary Schuster sein Filmament. Das ist eine ganz normale öffentliche Aufführung, keine Premiere oder sowas, die waren ja schon. Ich werde selber anwesend sein. Ich werde vor dem Film ein bisschen was sagen und nach dem Film für Rede und Antwort stehen. Eintritt ist frei. Und ich Es gibt ein paar, sagen wir mal, Berichte darüber. Die findet man im Filmbüro Franken auf der Homepage und auch im Com-Kino auf der Homepage ist was veröffentlicht. Mehr gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen.
Also einfach vorbeischauen unter comkino.de und dann wahrscheinlich auch auf den Seiten des Filmhauskinos, denn da wird das Ganze natürlich auch entsprechend angezeigt im Programm. Vielleicht ganz kurz zur zweiten Aufführung. Also die erste war für die Crew hier im Filmhauskino und die zweite Aufführung, die hat auf dem Land stattgefunden.
Das ist richtig. Die hat in Hemhofen stattgefunden. Da gibt es einen Kulturverein, Spielraum Kultur heißt er, die hatten ein starkes Interesse an meinen Film. Die wussten von meinen Dreharbeiten, das hat sich rumgesprochen. Es gab ja auch einige Zeitungsberichte über meinen Dreh und deine, dankesweise deinen Radiobeitrag. Und die wollten den Film unbedingt zeigen, das ist auch passiert. Wir wussten auch am Anfang gar nicht, wie viele Leute kommen. Wurde auch publik gemacht in Zeitungen, in irgendwelchen Gruppen, also so E-Mail-Gruppen und sowas. Wir hatten keine Ahnung, wie viele Leute kommen. Es war tatsächlich bis zum letzten Platz besetzt und auch vorwiegend positiver Resonanz.
Was für mich noch ganz witzig war zur Premiere hier in Nürnberg, die Hauptdarstellerin, die zweite, hatte das Kind dabei und die hat dann den Film auch gesehen und das fand ich ganz spannend und auch ganz witzig, so die Reaktionen dann.
Ja, das war sehr interessant. Klar, die war damals schwanger. Jetzt ist das ein 7 Jahre altes Mädchen, die den Film mit angeschaut hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist, kann man deuten, wie man will. Die hat sich so gegruselt, die konnte die Nacht nicht schlafen. Obwohl man eigentlich nichts sieht in den Film, ne? Also irgendwelche brutalen Szenen, keine Splatter-Szenen oder sowas. Sie fand ihn sehr bedrückend und unheimlich.
Das ist nämlich noch ein Punkt, genau der Soundtrack zum Film. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Weil natürlich trägt die Musik extrem zu einer Stimmung bei.
Ja, ich habe bei meinen Kurzfilmen, die ich vor der Grenzgänger produziert habe, habe ich und noch ein Kompagnon von mir, wir hatten damals schon die Filmmusik selber produziert, komponiert. Und diesmal auch wieder bei meinem Langfilm hier. Wir haben das ziemlich einfach gemacht. Wir haben die einzelnen Szenen, die geschnittenen Szenen am Laptop abspielen lassen. Ich war am Schlagzeug, mein Kompagnon am Keyboard. Und wir haben immer wieder den Track ablaufen lassen und haben dazu uns improvisieren lassen. Und so ist der Soundtrack entstanden. Wir hatten dann ein Sammelsurium von ungefähr 20 verschiedene Tracks, die verschiedene Stimmungen verdeutlichen sollten und die wurden dann eingebaut.
Also auch hier alles self-made?
Ja, das hat rechtliche Gründe, weil wenn wir jetzt bekannte Musik hergenommen hätten, das hätte Probleme mit der GEMA, mit den Produktionskosten ergeben und wir haben gesagt, wir können das, also machen wir es.
Alles klar. Und was noch zur Premiere die Frage war, hat sich das mittlerweile schon so ergeben? Gibt es eine Homepage zum Film, wo die Leute auch mehr Infos zum Film selber bekommen?
Ja, da ich jetzt mit der Technik des PCs oder mit der Computerwelt nicht ganz so vertraut bin, ich bin ja auch kein Editor oder sowas, kein Cutter, ich hatte zum Glück jemanden, der mir da geholfen hat, kann ich selber keine Homepage jetzt erstellen. Es gibt aber Leute, die mir helfen wollen und die wird demnächst entstehen, eine Homepage zu den Filmen. Das werden wir noch zur gegebenen Zeit bekannt geben.
Alles klar, vielen Dank. Götz Graupner war das zu seinem Film Die Grenzgängerin. 14. Juni, Com-Kino im K4.
Auf die Filme, ne?
Where?
Immer noch auf Sendersuche? Die Not hat ein Ende.
Radio Z.
Denn dein Name steht auf einem.
lauscht einem unabhängigen Radioprogramm ohne Werbung, ohne Charts und ohne formatierte Informationen. Radio Z. Eure lustige und zugleich informative 95,8 Radio Z.
Ich bin unterwegs auf der Buchmesse in Leipzig und bin hier in Halle 5 und stehe am Stand der Graswurzelrevolution. Hier gibt es einiges an Neuheiten. Natürlich gibt es hier auch die Tageszeitung bzw. die Zeitung, die Monatszeitung Graswurzelrevolution. Ja, mache ich einfach nochmal. Tageszeitung wäre klasse, genau. Hier gibt es natürlich auch die Monatszeitung, die Graswurzelrevolution. Und natürlich ist der Verlag hier auch vertreten mit einigen neuen. Und ich spreche mit
Lou Marin.
Grüße dich. Hi. Ihr habt hier ganz spannende Sachen wieder neu rausgebracht. Es geht um veganen Anarchismus. Ich habe ganz kurz reingelesen, spannend, aktuelles Thema. Wie seid ihr denn rangegangen und wie ist das Thema auf euch zugekommen? So in verschiedenen Bereichen ist das ja schon lange ein Ding. Mhm. Ich sage nur, wenn man vor 30 Jahren gesagt hat, Straight X, war ganz klar, dass man vegan ist und Co. Ja. Und heute ein bisschen anders.
Ich bin auch seit ungefähr 30 Jahren Veganer. Das passt. Ja, also... Es war eigentlich schon immer ein Ansatz von uns. Ich meine, wir sind ja gewaltfreie Anarchistinnen. Und es war immer schon ein Ansatz, irgendwie Gewalt in allen gesellschaftlichen Formen und Ausprägungen zu kritisieren als Herrschaftsform. Jede Form von Gewalt ist für uns Herrschaft, nämlich ein nicht konsensuelles Durchsetzen von Interessen. Da haben wir uns oft schon in Nesseln gesetzt. In den 70er Jahren gehörten wir zu den Ersten, die die RAF und bewaffnete Kampfstrategien kritisiert haben als Herrschaftsform. Das kam natürlich lange Zeit nicht gut an. Und in dem Bemühen, in allen Bereichen Gewalt als Herrschaft zu kritisieren, sind wir dann auch sehr schnell zu Kontakten gekommen zur Szene zum Schutz vor Gewalt an Tieren, zur Tierrechtsszene, Tierbefreiungsszene. Da haben wir also immer viel Kontakte gehabt. Und Neo C ist ein Pseudonym, ist praktisch jemand aus dieser Szene, aus Münster, mit der erstmal über Artikel in der Graswurzelrevolution dazu geschrieben hat. Und sind wir jetzt dazu gekommen, so eine Zusammenfassung zu veröffentlichen zum Verhältnis zwischen Veganismus und Anarchismus, was so in beide Richtungen geht, nämlich die Aufforderung an Veganerinnen, auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen Herrschaftsformen zu kritisieren und eine Aufforderung auch an anarchistische Aktivistinnen, sich zu überlegen, wie ihr Verhältnis zur Ausbeutung von Tieren ist. Denn Veganerinnen, das ist ja noch eine Erweiterung, ist nicht nur gegen das Schlachten und das Töten von Tieren, sondern auch gegen industrielle Ausbeutung von Tieren. Ja. Und so kamen eigentlich solche Kontakte zustande, wie eigentlich immer. Und da freuen wir uns. Das ist auch eine neue Reihe, die wir da veröffentlichen, nämlich kurz und prägnant sozusagen. Die Reihe heißt Auf den Punkt. Dazu haben wir bisher eigentlich drei Sachen gemacht. Stadtpolitik für alle. Da geht es also um das Verhältnis zwischen Transformation der Städte, dann grüner Kapitalismus, Greenwashing, wie der Kapitalismus jetzt im Grunde eigentlich so organisiert wird, dass er gerade so weitergehen kann wie bisher und sich immer das Etikett grün oder ökologisch oder CO2 oder emissionsfrei ans Revers heftet, aber nicht wirklich strukturell irgendwas auch nur reformieren will. Und veganer Anarchismus, das ist jetzt so der dritte Heft, was man in der Reihe jetzt veröffentlicht.
Wie wird denn rangegangen an das Thema Veganismus und Anarchismus in diesem Buch?
Also es ist eigentlich so eine, zunächst mal eine Darstellung von Tierrechtsbewegungen, auch eine Unterscheidung zwischen bürgerlichen Tierschutz, was dann im Grunde eigentlich nur auf so, was jetzt so in der Diskussion läuft, so Label, dass man die anders auszeichnet in Supermärkten und so weiter, darauf hinausläuft. Dann gibt es die Tierrechtsbewegung. Da gibt es aber auch eine libertäre Kritik an dem Begriff Recht, dass man nämlich in der Tierrechtsbewegung Tiere als eine rechtsbesitzende Persönlichkeit, mit Persönlichkeitsrechten ausgestattete Lebensweise darstellt und es aber eine anarchistische Kritik des Rechts gibt, traditionell schon immer, also staatliches Recht bzw. Rechtsformen sind eigentlich Ergebnis von vorhergehenden Kriegen und so weiter und haben sich dann institutionalisiert als Rechtsform. Und in der Tradition wollen wir eigentlich das Thema nicht so sehen. Und dann gibt es eben die Tierbefreiungsphilosophie-Szene. Also das wird erstmal untereinander unterschieden und dann in Bezug gesetzt zu anarchistischen Ansätzen. Ja, also so, und das ist immer ein bisschen mit einer Forderung verbunden, dass man das mit berücksichtigen soll und nicht sozusagen egozentrisch auf der eigenen einzigen Herrschaftsform bezogenen Form denken soll.
Was präsentiert ihr denn noch hier auf der Buchmesse? Was war für euch wichtig hier mitzubringen?
Ja, also wir haben eigentlich zunächst mal, siehst du mich jetzt im Grunde eigentlich als aus tagelangen Sektfeiern auferstandenen Kater-Stimmung, weil wir natürlich die Abschaltung des letzten AKWs auch als Erfolg, Teilerfolg mit unserer Strömung begreifen. Die Graswurzelrevolution, die organisierte Form des gewaltfreien Anarchismus, gibt es seit 51 Jahren jetzt und ist unmittelbar verbunden mit dem Beginn der Anti-AKW-Bewegung Anfang der 70er Jahre. Wir waren mit die Ersten, die das Platzbesetzungskonzept in Wiel mit ausgearbeitet haben. Dann hat es immer wieder Einflüsse anarchistischer gewaltfreier Aktionsgruppen in der Anti-AKW-Bewegung gegeben, nämlich eine intensive Vorbereitung dessen, was dann die Republik Freies Wendland geworden ist, 1980, und auch als Strategie eingebracht, anstatt zentraler Bauzaunschlachten an Orten, an denen AKWs gebaut werden sollte, auf die Infrastruktur der Atomwirtschaft zu orientieren und die zu sabotieren. Nämlich, dass man gesagt hat, wer sorgt eigentlich für die Versorgung der Atomkraftwerke? Und das war dann sozusagen die Wiederaufbereitung. Und da plötzlich hat man dann gesehen, Atommüll wird nach La Hague verfrachtet und in Wiederaufbereitungsanlagen, die man zunächst mal hier in Wackersdorf verhindert hat, über 4000 Kilometer Zugstrecke immer wieder in Atommülltransporten nach Gorleben und in die deutsche Atomindustrie bringt. Man hat also zuerst mal den Kreislauf nicht geschlossen übernommen, sondern die Schließung des Kreises verhindert, indem er Wiederaufbereitungsanlagen zuerst in Gorleben, dann in Wackersdorf verhindert hat und dann sozusagen diesen Kreislauf angegriffen, dadurch, dass man die Atommüllzüge aus La Hague blockiert hat. Und das ist dann auch eine andere Strategie, Polizei zu bekämpfen, nämlich nicht in einer zentralen Schlacht, sondern mit Nadelstichen über eine Zugstrecke von 4000 Kilometern. Und da ist nämlich der Vorteil für die Bewegung, dass keine Polizeimacht der Welt eine Zugstrecke von 4000 Kilometern geschlossen schützen kann oder verteidigen kann. Und das war deren Schwäche. Und dadurch ist im Grunde eigentlich die Atomwirtschaft in die Krise getrieben worden.
Aber es gibt jetzt keine Literatur aktuell dazu. Er müsste erst mal jemand schreiben und quasi ein bisschen das in Zusammenhang setzen und historisch zurückblicken, oder?
Ja, doch. Wir haben also sehr viel dazu veröffentlicht. Wir haben zum Beispiel persönliche Erfahrungen von Leuten in der Anti-AKW-Bewegung, die von Anfang an dabei waren. Das sind die 70er Jahre. Dann hat es auch ein Buch gegeben zur Vorbereitung der Republik Freies Wendland. Das ist eine Darstellung der 3 Jahre Vorbereitungsaktion. Das vergisst man nämlich oft dabei, für die Republik Freies Wendland. und Republik Freies Wendland, die Besetzung und gleichzeitig über 5 Wochen hinweg ein Vorleben alternativer Energien, wie man es in der freien ökologischen Gesellschaft sich vorstellt, praktiziert hat, nämlich mit regional ganz kleinen Windrädern direkt neben den Hüttendörfern und nicht großindustrielle Nutzung von Windkraft, wie man es heute eben propagiert. Also natürlich sind wir sehr für Windkraft, Nutzung in erneuerbaren Energien, aber dieser Ansatz von damals, dass man sich ein Windrad, jede Person ein Windrad in eigenen Garten stellen kann oder kurz vors eigene Haus stellen kann und sich damit energetisch selber versorgen kann, das ist vollkommen vergessen. Es wird alles großindustriell genutzt. Und das war eigentlich der Ansatz auch, der mit transportiert worden ist mit der Republik Freies Wendland. Und solche utopischen Ziele, die eben zum Teil damit verwirklicht worden sind. Und die Republik Freies Wendland war ja ein Symbol, eine verwirklichte Utopie, die sehr lange noch nachgewirkt hat für die Anti-AKW-Bewegung. Ja.
Ja. Und wenn wir jetzt hier rüber gucken, die Zerrissenheit, Albert Camus, Tanz unter dem Schwert. Ja. Am Anfang dachte ich, es ist ein Roman, aber natürlich nicht.
Ja. Nee, also Albert Camus und vor allem sein Konzept der Revolte, ist ja niedergeschrieben in seinem Buch Der Menschen der Revolte, hat für uns eigentlich seit Beginn, seit über 50 Jahren, eine wichtige Rolle gespielt. Als ich zum Beispiel Ende der 70er Jahre in die Graswurzelbewegung, die Bewegung der gewaltfreien Aktionsgruppen, gekommen bin, wurde mir von dort schon vorhandenen Aktivistinnen erzählt, dass das Konzept von Revolte, das sie hier praktizieren, im Wesentlichen aus Camus stammt. Und das Spezifische an Camus' Konzept der Revolte ist eben, dass die Revolte sich nicht nur gegen Herrschaft und Unterdrückung richtet, sondern im Prozess der Revolte gegen Unterdrückung aus sich selbst heraus Maßstäbe entwickeln muss, damit nach einer erfolgreichen Revolte sich nicht wieder neue Herrschaftsstrukturen entwickeln und sozusagen das eigentlich nur dann alternativ reproduziert wird. Und das ist eigentlich auch unsere anarchistische Kritik an der gesamten westdeutschen Linken schon sehr lange. Nehmen wir jetzt mal aktuelle Beispiele. Wenn ihr euch nur erinnert an Nicaragua, da war beim Widerstand dort gegen das Somoza-Regime, es gab eine Unterstützung für deren bewaffneten Kampf. Dann gab es zig Reisen von Leuten, die dann nach Nicaragua als Aufbauhelferin und Arbeitseinsätze und so weiter gegangen sind. Ein ganzer Mythos, eine ganze Welle von Solidarität, ohne sich wirklich darum zu kümmern, was wird eigentlich aus der FSLN-Herrschaft, was wird aus Ortega. Und Ortega hat heute einen Familienclan, einen Großgrundbesitz-Clan geschaffen, der sich in nichts mehr unterscheidet von dem Somoza-Regime, das sie eigentlich gestürzt haben. Und genau solche Prozesse, dass nämlich Revolten eine Grenze, und zwar vor allem für uns eine Grenze der Gewalt, einhalten müssen, aus sich selber heraus entwickeln müssen. Das ist eigentlich das Zentrale für uns und das war eigentlich auch der Grund, weshalb wir immer auch Camus' Konzept der Revolte rezipiert haben und das für uns auch wichtig war. Dazu gehören auch in den 70er Jahren zum Beispiel die ersten Kritiken überhaupt aus der Bewegung an der RAF und deren bewaffneten Kampf kommen von uns und das hat sich auch fortgesetzt. Bewaffneter Kampf ist für uns eine Gewalt- und Herrschaftsform. Das setzt sich auch fort zum Beispiel, dass wir eine Kritik an der Rojava-Guerilla haben, aus genau denselben Gründen. Und ich übersetze im Moment gerade die Autobiografie von Pinar Selek. Die wird von Erdogans Türkei übelst verfolgt, weil sie sich für Armenierinnen und Kurdinnen einsetzt. War mehrere Jahre im Knast, wurde dort vergewaltigt in der Türkei, kam dann kurz raus und wird heute noch juristisch verfolgt, hat gerade wieder lebenslänglich in der Türkei gekriegt, lebt heute in Frankreich und gilt als eine der stringentesten und bekanntesten Kritikerinnen des bewaffneten Kampfes in Kurdistan. Die sagt, das dauert zu lang, seit über 40 Jahren PKK und jetzt die Rojava-Guerilla, da gibt es eine antimilitaristische Kritik, die sie vertritt und wo sie einen ganz großen Zulauf hatte und wo sie auch mit zu den Vorbereiterinnen dessen gehört, wie die Türkei anders verändert werden kann, nämlich zum Beispiel durch die Gezi Park-Bewegung. Also dass in der Türkei innen heraus eine massenhafte, nicht bewaffnete zivile Ungehorsamsbewegung entsteht. Die ist damals gescheitert, aber das ist eine Hoffnung, wie das Ganze vielleicht auch der türkische Imperialismus anders bekämpft werden kann. Das versuchen wir innerhalb der Linken durchzusetzen. Dazu gibt es natürlich extreme Widerstände. Die Anhängerinnen des bewaffneten Kampfes in der deutschen Linken haben sich jetzt komplett auf Rojava konzentriert, so wie sie sich immer auf ein Beispiel konzentriert haben und dann sich gar nicht mehr darum gekümmert haben, was ist daraus geworden. Das war ja auch schon zu Camus' Zeiten so. Nämlich er hatte die Gewalt der FLN, der Front de Libération Nationale, im Algerienkrieg kritisiert. Und dann hat sich die ganze Linke davon distanziert, hat Sartres Unterstützung des bewaffneten Kampfes im Algerienkrieg unterstützt und sich dann ging die Karawane weiter und nicht mehr darum gekümmert, was für ein Regime wurde da eigentlich draus. Und es wurde ein Regime draus, das jetzt zum Beispiel 2019 von quasi der gesamten algerischen Bevölkerung in der dortigen Bewegung gegen das FLN-Regime, dem sogenannten Hirak, bekämpft worden ist, wo es bei den letzten Wahlen eine Wahlboykott-Marke von über 60% gegeben hat. Also eine komplette Entlegitimisierung des dortigen Regimes. Und auf solche Prozesse legen wir halt auch Wert. Und wir glauben auch, dass es, wenn man sich mal für einen bewaffneten Kampf entscheidet, eine Dynamik der Militarisierung gibt, die man relativ früh erkennen kann und die man bekämpfen muss.
Und in die Zerrissenheit?
Ja, da geht es auch gerade um eigentlich, welche ideologischen Voraussetzungen oder mentalen Voraussetzungen eigentlich wichtig sind. Bei der Auseinandersetzung Camus-Sartre war das zum Beispiel auch sowas wie zum Beispiel hier bei dem Camus-Buch, das erste Kapitel heißt »Sich nicht sicher sein«. Die Tradition des ideologischen Marxismus mit seiner Geschichtsphilosophie ist, wir sind sicher aus der Analyse heraus, dass, wenn wir jetzt im bewaffneten Kampf die Herrschenden töten, sehr schnell die sozialistische Gesellschaft kommt und damit ganz, ganz viele Millionen von Toten, die der Kapitalismus noch fordern würde, eingespart werden. Das ist die marxistische Geschichtsphilosophie. Und genau die hat Camus ja kritisiert und hat gesagt, das ist nicht sicher. Und allein dieser Satz, dass man sich mal sagt, es gibt keine sichere, voraussagbare linke Ideologie, die absolut sicher eintreten wird, das ist Camus. Und das wird hier mit Camus' Zerrissenheit, nämlich sich selber auch bestimmte Strategien, Behauptungen und so weiter nicht so zurechtzulegen, dass man die ideologisch so verfestigt. Das ist Camus und dass man sagt, ich bin zerrissen. Ich sehe schon die Gründe auch, die euch dazu bringen, aber gleichzeitig bin ich unsicher und es muss sozusagen in der Bewegung ein Moment enthalten bleiben, dass man eventuell erkannte Fehler auch wieder korrigieren kann. Also es darf keine diktatorischen Strukturen geben, keine Befehlsstrukturen, dass da irgendwann ein Putin anfängt, wie in Russland, plötzlich Parlamentspräsident zu werden und dann danach als Diktator rauskommt.
Und das war sie schon, die erste Stunde Lost and Found im Juni. Zum Abschluss mit dem Verlag Die Graswurzelrevolution direkt auf der Leipziger Buchmesse. Zu Beginn der zweiten Stunde sind wir nochmal kurz auf der Buchmesse in Leipzig zu Gast, bevor es auf die Village nach Nürnberg geht. Wir hören uns gleich wieder.
Lost and Found. Found and Lost. And Lost Found.
Hallo auch zur zweiten Stunde Lost and Found in der Juni-Ausgabe 2023. In dieser zweiten Stunde Lost and Found sind wir zu Gast auf der Buchmesse in Leipzig, zu Beginn dieser Stunde, ganz kurz zumindest. Danach geht es nochmal auf die Village, die Whisky- und Rummesse in Nürnberg. Da erwarten euch noch einige Interviews im englischen Original und anderes mehr. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Am Mikrofon und Technik Chris.
Ich bin unterwegs in Halle 5 auf der Leipziger Buchmesse und gerade hier an dem Gemeinschaftsstand. Hier sind mehrere Verlage, unter anderem der Transit Verlag, Orlando Verlag und auch die Edition Nautilus. Und ich bin hier mit?
Mit Timo von der Edition Nautilus aus Hamburg, genau.
Was gibt's denn bei euch Neues? Was präsentiert ihr hier auf der Buchmesse? Da ist ja immer nur Platz für so eine kleine Auswahl aus dem, was ihr macht.
Ja, genau. Also wir sind natürlich auch ein kleinerer Verlag aus Hamburg, ein unabhängiger Verlag und haben jetzt hauptsächlich das Frühjahrsprogramm hier. Wir haben eigentlich in jedem Programm so zwei Romane, gerne Übersetzungen, zum Beispiel aus dem Französischen, aber auch aus anderen Sprachen und auch deutschsprachiges. Haben Kriminalromane und besonders bekannt sind wir für die Reihe Flugschriften, in der wir politische Sachbücher veröffentlichen. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine Autorin auch hier, die im Frühjahr ihr Debütroman bei uns veröffentlicht hat, Magdalena Seiger. Und das ist der Roman Was ihr nicht seht oder die absolute Nutzlosigkeit des Mondes. Und den präsentieren wir hier natürlich dann verstärkt, weil sie viele Lesungen hat.
Kannst du ein bisschen was über den Roman erzählen?
Ja, klar. Also es geht in dem Roman um einen namenlosen Ich-Erzähler, der ein sehr erfolgreicher Kunstagent ist und aber ja eigentlich direkt auf der ersten Seite ein Ereignis erlebt und entschließt, er möchte Schluss machen mit diesem Beruf und mit der ganzen Branche und dem Markt, der diese Branche durchzieht. Und er entschließt, auszusteigen gewissermaßen und zu verschwinden und sucht sich einen Ort, wo er wirklich wenig Gefahr läuft, einem anderen Menschen zu begegnen. Und um dieses Ereignis herum entspinnt sich quasi ein Roman über Kunst und eine Kritik an der Profitmaximierung des Kunstmarkts und aber auch einfach die Geschichte dieses Mannes, der sehr, ja, sehr eigensinnig ist, würde ich sagen.
Wie geht's noch weiter? Es steht ja doch einiges hier. Es geht natürlich auch in verschiedene andere Bereiche.
Ja, genau. Wir haben eben auch das Segment Kriminalroman und da haben wir meistens ja eher politische, gesellschaftspolitische Krimis. Also so das sehr Besondere, würde ich sagen, keine Einheitskrimis. Und hier könnten wir vor allen Dingen eine Übersetzung aus dem Französischen erwähnen, im Frühjahr Jérôme Leroy. Ein Meister des politischen Noir, könnte man sagen, der in dem neuen Krimi Die letzten Tage der Raubtiere wirklich sehr dicht an der aktuellen Realität in Frankreich ist. Also es gibt eine Präsidentin, die allerdings dem aktuellen Präsidenten Macron sehr ähnlich ist. Und die entscheidet sich am Anfang des Buches, nicht mehr neu zu kandidieren. Und dann entspinnt sich um sie herum so ein Machtkampf um die Nachfolge. Und das endet dann sehr blutig und es ist ein ganz toller Roman, der leider ziemlich realistisch scheint.
Was ich nicht sehe, oder übersehe ich nur die Flugschriften?
Hier unten.
Ach, da. Genau.
Genau, das einheitliche Flugschriftendesign erkennt man immer ganz gut wieder. Auf dunklem Grund die farbigen großen Lettern.
Und was ist da gerade aktuell oder das Aktuellste?
Ja, das Aktuellste ist im April erschienen von Dee Hunter, einem englischen Autor, auf uns gestellt, Armutsklasse, Trauma und Solidarität. Und das ist ein ja tatsächlich ziemlich einzigartiger Bericht aus der britischen Armutsklasse. Also der Autor ist aufgewachsen unter sehr schlechten Verhältnissen und auch unter sehr gewaltvollen Verhältnissen und reflektiert jetzt in diesem Buch, wie Klasse und die Strukturen der Gesellschaft sozusagen die Leute bedingen und wie man da rauskommen könnte. Und es ist ein sehr persönlicher Bericht, teilweise auch sehr hart zu lesen, weil er wirklich Schlimmes erlebt hat, aber immer wieder reflektiert er auch auf eine sehr kontroverse Theorie, würde ich sagen, sehr radikal auch.
Was wird denn da als nächstes kommen?
Ja, für das Herbstprogramm haben wir noch keine Ankündigung, aber da haben wir auf jeden Fall auch schon drei Flugschriften, kann ich sagen. Unter anderem eine, die sich mit dem aktuell ja auch wieder viel diskutierten Thema der sogenannten Clan-Kriminalität beschäftigt. Also so die Vorstellung, dass von türkischen, arabischen Großfamilien in Deutschland eine große Gefahr gegen den Rechtsstaat ausgeht. Und das ist ein Sammelband, der versucht, diesen Mythos ein bisschen zu dekonstruieren und zu zeigen, es ist eigentlich ein sehr rassistisches Narrativ, was aus einer ganz kleinen Anzahl von skandalösen Fällen wirklich Repression für ganz, ganz viele Menschen herstellt sozusagen. Und das wäre vielleicht ein kleiner Ausblick auf das Herbstprogramm in der Flugschriftenreihe.
Und wie sieht es in Sachen Krimis aus? Wie wird es da weitergehen?
Im Herbst haben wir einen historischen Kriminalroman von einem Autor, der auch schon mehrere Bücher bei uns veröffentlicht hat, Robert Brack. Das ist ein Hamburger Autor und der schreibt in seinem neuen Krimi über den sogenannten Barmbeker Aufstand. Das war im 20. Jahrhundert ein Aufstand der Kommunisten in Hamburg, der sehr blutig niedergeschlagen wurde von der Polizei. Und er weckt dort wieder eine Person zum Leben, die auch schon in früheren Romanen von ihm aufgetaucht ist, eine
eine Reporterin sozusagen, die dann ermittelt in einem ja, persönlichen Fall, der aber mit diesem Aufstand zusammenhängt. Also ein historischer Krimi, der in Hamburg spielt, genau.
Eure Bücher gibt es natürlich in jedem Buchladen, lassen sich überall bestellen. Wer mehr über euch wissen will, kann er euch folgen auf Insta und Co.
Genau, Instagram, Twitter und Facebook sind wir überall vertreten und folgt uns gerne.
Edition Nautilus war das, danke. Ich bin weiter unterwegs auf der Whisky-Messe The Village und bin hier am Stand von Anam Nahalba. Und hier gab es ja schon in den letzten Jahren Abfüllungen von Concerto. Und da waren auch soziale Abfüllungen dabei, sprich also die Einnahmen gingen an einen sozialen Zweck. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt einen der Gründer von Concerto hier habe. So, it's great to meet you. Please, could you introduce yourself?
Yes, we are a relatively new brand. We started our business from like 2020. And we bottle like whiskies and rums from all over the world. We have like Taiwanese whiskey, Japanese whiskey, scotch, like everything we like. We bottle things we like and we want to spread our love for whiskey and rum to other people. So yeah, our business is based in Hong Kong, but we have markets in Germany, Hong Kong, Taiwan, and even Japan.
And who are the people of Concerto?
We are a group of whiskey drinkers from Hong Kong, like seven of us. So we started off with the Taiwanese whiskey, the Omer single cask, and we all love that. Then after we purchased two casks from Omer, we started to think, what about starting our bottle business? So that's the beginning of our story.
And a few years ago, I went to a whiskey fair in Germany and I found you at Anam Nahalba. And he had a bottle from Taiwan, yes. But he didn't sold it for commercial purposes. He sold it for social purposes as well. Can you tell us something about that?
Oh yes, actually that was our third bottle, the Aldoni. Because, you know, the last year there was the war between Ukraine and Russia, and we want to do something for that. So we make a little bit of the profit into donation from the third bottle. That's our Aldoni. So part of the profit from that bottle will be sent to those charity organizations in Ukraine. That's one of our little like social projects.
And it was quite nice because it was a great whiskey as well. So how do you choose the casks and how do you get them?
Oh, it's a good question because, you know, nowadays it's not easy to get the whiskey casks. The market changed a lot. So the Taiwanese whiskeys that we've got, because one of our partners, she has a very good relationship with Omer. So she got invited by the distillery. And then, well, she also invited me to join her to choose the cask. So that was back in December 2019. And then at that time, we picked two casks. One of them is the bourbon cask, another is virginal. So, well, that's one way to get our whiskey cask. That's by invitation from the distillery. But, you know, most of the wine casks, the scotch, we got it from the scotch whiskey brokers. And, one of our Japanese whiskey casks is by lottery from the Shizuoka distillery. So we are lucky to win the lottery, and then we bottled it.
Oh, okay. Well,
but it was relatively a small cask, so it wasn't so publicly. So we bottled it, like showcase it in whiskey shows, just to share how Japanese whiskey is like to other people, like in Europe or everywhere else.
That's you want
yeah,
to go in?
She's the other.
Yeah. Nice to meet you.
Last year.
Yeah. Yes. Chris. Oh, yeah. Nice to meet you. So, what can we see here today at the fair in Nuremberg?
Oh yes, we've brought a few of our new bottles, mostly the rums, like the Eifruit and Worthy Park and Nicaragua, Caroni. These are relative newer bottles. And we also have Israeli whiskey. From
the Milk and Honey?
Yes, that's Phil Milk and Honey. It's a 4-year-old SDR cask. So it's a very interesting project. Because we've tried like a few of the Milk and Honey stuff. They're really, really good. You know, they have a very, very extreme climate. They have a high angel share. The maturation is very, very fast. But they can control it very well. So yeah, we like it. We like their stuff.
So, to travel around the world, find the right cask, that's very important for the people who want to drink whiskey. What do you want to share? What makes a good whiskey for you?
Yes, whiskey for me is always for drinking, for sharing the good dram to every people. Like, we are not only targeting to like Asian market or European market, but we want to showcase different size of whiskies. Like we bottle Scotch, Taiwanese, Japanese, Israeli. They are a new world of whiskies. It's a new trend to bottle the world whiskies. So yeah, we are targeting to like sharing different kinds of whiskey from different parts of the world to all the people all over the world.
But what does whiskey make to you? Do you prefer the more the sweet sherry, or maybe even sweet and smoky, or something completely different? The bourbon, very vanilla style, or popcorn?
Well, it's a good question, because I found myself changing my palate over the years. Like, at first, we are all interested in the Isla PT stuff, but we started to get into the bourbon or sherry stuff. Like, well, we are interested in all kinds of like good whiskeys, so it's difficult to tell. Like, it's like meeting people. Like, you cannot just judge by their face or just by their tone, but it's about getting to know each other. So yeah, we are just getting our cars by like luck, maybe. But it's all about sharing. Yeah, we don't have a definite profile, but yeah, just anything tasty in general.
So what's coming next?
What's coming next? Good question. We are going to bottle our Milk and Honey. So today, this is Winnie, our operations manager. So she can tell you more about our future plans.
Okay. Nice to meet you.
Yeah, nice to meet you.
So, Milk and Honey is from Israel. They have a very interesting climate there as well. So the whiskies are, like in Taiwan, very quick to mature.
Yeah, it is. I think it's even hotter than if you compare to Taiwan. As I heard from the distillery, the angel share should be around 10-12%. So we have a 4.5-year-old, almost 5-year-old SDR cask. So you can really taste the fast maturation, and it's really intense and complex. Yeah.
So which other casks are coming next from Concerto? What can we wait for in 2023?
We have some ongoing apart from the Milk and Honey. We are going to have Nicaragua rum, which is 24 euro cask strength. Everything we bottle is cask strength at the moment. And we are also having probably by the end of the year with the Caroni 25 euro, and maybe also some younger ones also. Yeah, some Scotch with a bit younger age, because we have been bottling so far, apart from the new, we call it New World Distillery, not non-Scotch one, that we bottle quite a lot of young ones because they're new distilleries. But with the Scotch, we also would like to try to bottle some maybe around 10 years, 12-year-old whiskies.
So do the whiskey fairs in Germany help to find new challenges, new whiskies, new rums?
Yeah, it helps in a way, yes. And because we have also our nice importer, Annam Na Haba, to help us to build gradually our brand. We are still small at the moment because we only start during COVID time. So it takes time for German customers to know about that, to know about us. Yeah.
But does it help for you as well to find new whiskies at the fair, because so many independent bottlers are here, so many distilleries are here?
Yeah, I think it's kind of like, you know, it's a nice competition. But on the other hand, as because there are so many independent bottlers, we can work together. There are like a lot of opportunities in the future to cross over, like maybe it's doing some joint bottling, or like we can explore some new, for example, like a lot of German distilleries are coming up this few years, and you never know if we'll bottle something in the future.
When somebody wants to drink Concerto whiskey, where can people find you?
Well, Annam Na Haba is the best place. Find Tom from Annam Na Haba, then he will get you some good stuff.
And more info about Concerto is in the web as well?
Yes, but we don't sell directly in Europe. We all go through Tom as our European distributor, because we want to be fair for our distributor as well. We only sell direct in Asia or in Hong Kong.
But if I want to know more about Concerto, do I go to?
Well, you can visit our website and, of course, our Instagram and Facebook, which is even more active. Because for our website, we normally put our products there. But with, like, for example, where we are going for Whiskey Fair or new products are coming, then they are all in our social media in Instagram and Facebook.
Stefan?
Ja, Harry?
Wir haben einen dringenden Fall, Stefan.
Dann hol doch schon mal den Wagen, Harry.
Du, Stefan?
Ja, Harry?
Wir haben keinen Wagen mehr, Stefan.
Ja, aber Harry, das kann doch nicht. Wir brauchen doch...
Warum ist nur am Ende des Geldes immer noch so viel Ja übrig? Radio Z existiert durch euch. Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.
Stefan?
Harry?
Werdet Mitglied bei Radio Z im Internet unter www.radio-z.net oder unter Nürnberg 45 00 3x die 6. Danke, damit Stefan und Harry auch weiterhin dringende Fälle lösen können. Radio Z rettet auch dich.
Ihr hört Lost and Found auf der 95.8 bei Radio Z und wir sind unterwegs auf The Village, der Whisky-Messe und Rummesse in Nürnberg.
Ich bin auf der Village bei der Pueblo del Ron gerade unterwegs und bin am Stand von 1423 und spreche mit
André Heller.
Und du bist, ja, wie nennt man das, Brand Ambassador für 1423?
Na, ich würde nicht sagen Brand Ambassador, ich mache Außendienst, Vertrieb, Gastschichten, Tastings, im Endeffekt einfach alles, was dazu gehört, die Marke zu repräsentieren und die Produkte zu verkaufen.
Ich war auch gestern auf einer Masterclass von 1423. Da werden ja die verschiedenen Rumsorten vorgestellt. Man erfährt ein bisschen was, wie Rum entsteht, wo euer Rum herkommt, wie gelagert wird und anderes mehr. Macht sowas mehr Spaß oder das Tasting dazu oder was ganz anderes?
Also vom Spaßfaktor ist es schon ziemlich weit oben. Ist auf alle Fälle interessanter, als jetzt nur Verkaufsgespräche mit dem Kunden zu führen. Du hast Interaktion mit den Gästen. Was noch ein bisschen mehr Spaß macht, ist Gastschichten, wie jetzt zum Beispiel am Donnerstag, die ich mache. Da wird es einfach, da hat man noch mehr Spaß, kann man noch ein bisschen selber mittrinken und mit den Leuten einfach Party machen.
Die Messe hier in Nürnberg hat jetzt 3 Tage gedauert mit dem Pre-Opening. Wie ist es denn für euch gelaufen?
Sehr gut, soweit ich das beurteilen kann. Mir ist das erste Mal selber als Aussteller mit dabei. Freitag, Samstag waren bombastisch viel los. Und jetzt auch heute am Sonntag ist deutlich mehr los, als wir erwartet haben.
Ihr habt ja immer nur eine kleine Auswahl von dem, was ihr im Portfolio habt, mit dabei. Worauf konzentriert man sich denn bei so einer Messe?
Gut, das richtet sich natürlich immer ein bisschen nach der Messe selber. Wir haben jetzt heute zum Beispiel unsere komplette SBS-Collection mit dabei. Das sind Einzelfassabfüllungen, weil wir auch der Meinung sind, dass hier einfach das Publikum dafür da ist, was man auch gesehen hat, dass das so ist. Sind sehr gut angekommen und haben dann noch zwei andere Brands von uns mit dabei, die mehr in die süßen Rumgeschichten gehen, um da eben dann auch die Fans davon abzuholen.
Und ihr habt Rammstein rum.
Genau, und wir haben Rammstein rum und auch Whisky heute mit dabei oder die Messe damit dabei. Das ist eine Komplettkollektion, die wir da zusammen mit der Band machen.
Was hat die Band damit zu tun? Probieren die alles vorher aus und sagen, okay, der schmeckt uns?
Ja, es wird alles tatsächlich von der Band freigegeben. Und auch, also es wird alles probiert von der Band, es wird alles von der Band freigegeben. Wir schlagen vor, was wir gerne machen würden. Und so entstand dann das Ganze. Angefangen haben wir mit dem Rum, den es immer noch gibt. Und haben das Ganze eben jetzt, wie gesagt, ausgebaut über die komplette Kollektion.
Ihr habt ja hier die verschiedenen Rum-Stile auch abgebildet. Das heißt, es gibt so diesen Agricole-Stil, wo aus dem Zuckerrohr Saft destilliert wird. Es gibt Melasse-Rums, wo das aus Melasse gemacht wird. Und dann habt ihr hier jetzt noch so was Besonderes. Das darf sich dann auch gar nicht mehr Rum nennen. Es ist nämlich ein bisschen nachgezuckert. Und vor allem habt ihr mit den Fässern da gearbeitet, hier bei dem Companiero.
Genau, Companiero, das ist eine Spice-Rum-Geschichte im Endeffekt oder Flavored-Rum. Da haben wir Fässer genommen von dem 12-jährigen Rum. Das Fass wird mit Kakao infusioniert und dann kommt der Rum nochmal da rein. Und dadurch hast du ein sehr schönes, trockenes Kakao-Schokoladenaroma einfach.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Kakao ist ja an sich erstmal richtig schön bitter, wenn ich die frische Bohne habe und mahle, mit heißem Wasser mische und dann kommt das einfach in das Fass?
Ja, im Endeffekt genau so. Also es wird ein Extrakt erstellt aus der gemahlenen Kakaobohne, das kommt in das Fass rein, zieht in die Holzdarben von dem Fass ein und der Rum saugt das Ganze dann einfach in 6 bis 8 Wochen wieder raus.
Gibt sich aber gar nicht so sehr in der Farbe wieder?
Nein, die Farbe ist tatsächlich die von dem 12-jährigen Rum eher von der Fasslagerung. Dadurch, dass er davor in Eichenfässern drin liegt, hat er keine so starke Farbe und auch die Menge an Kakao, die in dieses Fass reinkommt, ist sehr gering. Das ist, man braucht da sehr viel weniger, als man sich vorstellen könnte, die man braucht, um das Aroma zu erreichen.
Ihr blendet auch den Teil nicht aus, dass man mit Rum vor allem auch viele Mixgetränke machen kann und ihr mischt selber am Stand. Was kam denn da am besten an?
Da kam am besten an tatsächlich unser Talawa. Das ist eine Variante mit unserem jamaikanischen Rum, weißer Rum, Grapefruit-Limonade von Thomas Henry und Limette. Das war am besten bei den Jungen, bei den Kunden. Dann Daiquiris kamen sehr gut an. Und auch noch eine Variante mit Thomas Henry Mango Limonade und einem gereiften braunen Rum von Patry Dom. Und unsere Horse Snack Variante für die Whisky-Trinker, diesmal aber dann auch mit jamaikanischem Rum statt mit Whisky.
Ich bin weiter unterwegs auf der Village und bin hier am Stand von Prineus und spreche mit
Gerd Schwerschneider.
Und das Besondere in diesem Jahr, was ich entdeckt habe bei euch, ist ein für uns oder für mich neuer indischer Whisky. Indri heißt er. Das Besondere ist unter anderem, dass er aus dem Norden Indiens kommt, also quasi in Richtung Himalaya geht.
Ja, ist korrekt. Es liegt ganz im Norden, nördlich von Delhi noch, direkt am Himalaya, die das bringt. Und der Whisky heißt Indri, weil der Ort, aus dem er kommt, auch Indri heißt. Da war die Namenswahl ganz einfach.
Was da natürlich schon wieder das Besondere ist, wir haben ja ein paar andere Distillen in Indien und die sind alle in Gebieten, wo es richtig heiß ist. Das heißt, die haben einen hohen Angel Share. Wie ist das denn bei Indri?
Ist genau das Gleiche. Ist im Norden, der Temperaturunterschiede im Norden sind noch größer von Sommer zu Winter, wenn ich mir das richtig verstanden habe von ihm. Und auch da sind 12% Angels Share durchaus angesagt.
Was macht denn die Distille aus? Was machen die anders?
Die haben erstens mal ein sehr großes Setup, das heißt, die haben 3 Paar Stills. Die können 1,5 Millionen Liter Alkohol im Jahr produzieren. Und haben mittlerweile ein Fasslager aufgebaut. Sie haben 2012 angefangen von 40.000 Fässern und kommen jetzt erst mit der eigenen Marke raus. Vorher haben sie Malt Whisky produziert für andere indische Whisky-Brennereien, die ich jetzt nicht nennen will, aber die wir schon alle kennen.
Und was ihr hier jetzt am Stand habt, sind verschiedene Single Casks unter anderem. Was gibt es denn von denen schon alles? Die sind ja auch jetzt nicht gerade unbedingt erst 3 Jahre alt.
Aktuell gibt es als Hauptabfüllung den Indri Trini. Und Trini bedeutet auf Sanskrit so viel wie drei Hölzer. Weil dieser Whisky aus drei verschiedenen Komponenten besteht, aus 5-jährigen Whiskys aus Sherryfässern, 6-jährige Whiskys aus Weinfässern und 7-jährige Whiskys aus Ex-Bourbonfässern. Und daraus wird er halt komponiert. Und dann haben wir mittlerweile hier an unserem Stand 4 verschiedene Einzelfässer von Indri, 3-mal verschiedene Bourbonfässer in verschiedenen Altern und einen aus einem Weinfass, die demnächst in Deutschland ankommen werden. Es wird sicherlich noch 1,5 Monate dauern, bis diese ganze Verzollung und Verschiffung und so weiter passiert ist. Aber wir haben hier schon die aktuellen Samples davon.
Das hört sich doch gut an. Und so nebenbei gibt es auch noch einen Rum.
Richtig, das ist der Kamikara. Der ist auch ganz frisch eingetroffen bei uns. Es ist tatsächlich ein 12-jähriger Rum nach dem Agricole-Stil. Das heißt also, er ist aus reinem Zuckerrohrsaft destilliert und nicht aus Melasse. Und das ist der erste indische Rum, der daraus destilliert wurde. Und wie gesagt, 12 Jahre ist eine lange Reifezeit in Indien bei dem Angel's Share. Und es waren tatsächlich in diesen Fässern, aus denen der Rum komponiert wurde, nur noch 6% drin. Das heißt also, 94% sind verdunstet.
Wow, das sind mal Verluste, würde ich sagen. Ja. Die Angels sind da schon sehr durstig. Wie sieht das denn bei denen aus mit ihrem Brennverfahren? Du hast gesagt, die haben so ein Setup, wo sie ganz viel machen können. Benutzen die nach schottischem Vorbild Stillpots oder geht es mehr in Richtung Column Stills oder machen sie beides?
Sie haben nur Pot Stills. Also 3 Paar Pot Stills, die recht groß sind von der Kapazität her. Aber eine kontinuierliche Destillation machen die nicht. Und auch für den Rum gilt das.
Hast du sie schon gesehen? Warst du schon da?
Ich war leider noch nicht da. Wie gesagt, wir machen das erst seit letztem Jahr. Da gab es sich noch keine Gelegenheit, weil die Restriktionen durch Covid immer noch nachziehen.
Wie ist das denn mit Rum und Whisky aus Indien? Kommt man da eigentlich ganz leicht ran oder muss man da erstmal entdecken überhaupt, dass es so eine Distille gibt?
In dem Fall ist zum Glück die Distille an uns rangetreten und wollte uns als Importeur haben, was wir natürlich ganz charmant fanden. Und als wir die ersten Samples probiert haben, waren wir auch sehr, sehr überzeugt davon gleich. Und ansonsten ist es natürlich schwierig, weil die meisten indischen Produzenten sich auch noch nicht trauen auf den internationalen Markt. Entweder haben sie die Qualitäten einfach nicht dafür, um da zu bestehen. Denn Indien ist zwar ein großer Alkoholmarkt, aber vom Qualitätsniveau natürlich nicht sehr hoch wie hier. Und da gibt es sehr viel Billigware, die da produziert wird. In Indien ist ja auch die Vorschriften für Whisky sind ja andere als bei uns. Das heißt aber, wenn indischer Whisky nach Europa kommt, muss er natürlich die europäischen Richtlinien erfüllen. Das heißt, er muss genauso wie schottischer Whisky 100% aus Gerstenmalz sein. Und die verwenden halt ausschließlich indische Gerste, die 6-reich ist und nicht 2-reich. Es gibt einen anderen Geschmack, nicht so viel Ausbeute leider, aber es ist das originale Produkt des Landes.
Ist das dann bei denen auch so, dass sie ganz kurze Fermentationsphasen haben, weil sie sagen, es ist so heiß, wir müssen aufpassen, dass die Hefe hier gut arbeiten kann?
Ich glaube, da sind sie im ganz normalen Bereich, was die Fermentation angeht. Das heißt, so um die 70 Stunden. Ist natürlich, in Schottland gibt es Brennereien, die Wert auf eine sehr, sehr lange Fermentation geben. Wir haben auch eine Brennerei zum Beispiel, die eine Mischung macht, dass sie verschiedene Washbacks macht, die mit 70 Stunden arbeiten und die anderen mit 112 Stunden. Aber grundsätzlich läuft es da ganz normal, weil es halt auch eine richtig große Produktion ist, die haben. Die legen halt sehr viel Wert auf ihre Fasslagerung. Und da ist wirklich kommen schöne Ergebnisse raus. Sehr tropische, fruchtige Aromen, die sie haben. Demnächst wird es sogar torfigen Whisky von denen geben. Interessanterweise importieren die nicht das torfige Malz, sondern die importieren Torf und machen das Malz damit selber.
Damit sie quasi auch ihrem Malz treu bleiben können, genau. Oder ihrer Gerste.
Ganz genau, ja.
Was dürfen wir denn in Zukunft erwarten? Ihr habt jetzt sie sozusagen frisch auf den Markt gebracht und wir können uns gleich mal so geschmacklichen Überblick verschaffen.
Mhm. Ganz genau. Also im Moment ist es so, dass wir hauptsächlich den Indri Trini haben als Standardprodukt sozusagen, den es immer verfügbar geben sein soll. Dann den Kamikara wird es noch den Rum in einer jüngeren Variante geben. Und wir werden diverse Einzelfässer nach Deutschland bringen, die teilweise natürlich auch sehr klein ausfallen von der Flaschenausbeute her. Die sind also zwischen 80 Flaschen manchmal nur und bei einigen sind es 120, 130 Flaschen, allein durch die Verdunstung über die Zeit. Und wir erwarten noch eventuell dann den getorften Whisky und sie wollen noch einzelne Varianten ihres Whiskys auch bringen. Zum Beispiel nur Bourbonfässer oder nur Sherryfassabfüllung oder sowas. Also da ist ja viel Spielraum, was das angeht. Und sicherlich werden die auch mit anderen Fässern experimentieren, von dem wir bis jetzt noch nichts wissen.
Wo wird es denn die Flaschen geben oder wo gibt es sie denn schon? Ihr beliefert ja den Fachhandel.
Richtig, die gibt es im ausgesuchten Whisky-Fachhandel. Und ich sag mal, immer gut sortierter Whisky-Fachhandel. Wenn er es nicht hat, ist er nicht gut sortiert.
Gibt es eine Möglichkeit, mehr über den Whisky online zu erfahren? Und wenn ja, wo?
Auf der Internetseite von Indri selber, indri.in.
Das war sie, die Juni-Ausgabe von Lost and Found im Jahr 2023. Nachzuhören, eine Woche lang in der Radio Z Mediathek unter www.radio-z.net. Die nächste Lost and Found Ausgabe hört ihr hier auf der 95.8 bei Radio Z in der Nacht von Mittwoch, den 5. auf Donnerstag, den 6. Juli zwischen 0 und 2 Uhr morgens. Mehr Infos findet ihr übrigens auch auf Facebook und ihr könnt Lost and Found sogar eine E-Mail schreiben, wenn ihr die Mailadresse findet. Ich verabschiede mich bis in den Juli. Für euch am Mikrofon und Technik Chris. Angenehme Nacht.
Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW-Frequenz 95,8 sowie im Kabelnetz auf DAB Plus und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk, Aktionsgemeinschaft demokratischer Initiativen und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 12 90 459 Nürnberg. Telefon 0911 4500 60. Geschäftsleitung Silvia Glavion. Programmverantwortung Heike Demmel und Timo Möller. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit Radio Z auf der 95,8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB Plus sowie im Livestream die Wiederholungen der heutigen Sendung hören. Die genauen Wiederholungszeiten der einzelnen Sendungen sind ersichtlich auf radio-z.net. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Neue Mitglieder im Verein sind jederzeit herzlich willkommen.